Digital Banking News, ein Format von Plaudertaschen.
Mit euren beiden Hosts
Polly Popova und Klaas Wese.
Hallo und live von der FIBE, dem Fintech-Festival in Berlin. Hi Klaas.
Hi Polly. Was für ein aufregendes Setting hier.
Ist total aufregend, total ungewohnt. Und was hast du bisher hier erlebt? Was war dein Highlight?
Was war mein Highlight? Gute Frage. Also ich bin erstmal total überwältigt von der Größe dieser Halle, von den vielen Ständen, von der Lautstärke. Hier sind, glaube ich, 4 Bühnen auf dieser Fläche. Ich bin bisher nur hin und her gehetzt.
Hattest du gute Gespräche?
Ich hatte auch zwischendurch schon gute Gespräche, ja. Habt ihr noch? Auch das irgendwie, das ja, kann gerne so weitergehen.
Sehr schön. Und Für alle, die uns vielleicht noch nicht kennen, was sind die Plaudertaschen? Die Plaudertaschen sind ein Podcast für Wissbegierige, vor allem im Bereich Banking, Digital Banking. Und inzwischen gibt es 120 Folgen, über 120.
120?
Ja, sehr viel. Gegründet von Robin Nehring und Patrick Fritz, die heute leider nicht hier dabei sein können. Und was ist das Digital Banking News Format, Klaas?
Genau, bei den Digital Banking News fassen wir einmal im Monat die Digital Banking Nachrichten für Regionalbanken zusammen. Sprich, wir denken das für Sparkassen, wir denken das für Volksbanken und schauen da, was war im Monat relevant, was gab es für Nachrichten von den Regionalbanken und welche digitalen Nachrichten sind wichtig für Regionalbanken. Und dann schnappen wir uns immer noch ein Thema, das wir ein bisschen tiefer besprechen. Das ist unser sogenanntes Titelthema. Werden wir auch gleich machen. Und so versuchen wir einmal zusammenzufassen, was im Monat eigentlich passiert ist für alle Hörerinnen und Hörer, die sich für Digital Banking in Regionalbanken interessieren.
Und an der Stelle möchten wir auch ganz offiziell unserem Partner, der Pluscard, danken. Und diesen Monat die genannten News, was wir mitgebracht haben, ist einmal die Kooperation zwischen der LBBW und Bitpanda, die auch heute Vormittag hier genau zu diesem Thema auf einer Bühne gesprochen haben. Wir haben das Thema Save Now, Buy Later und die Volksbanken. Ein Update zu der Bezahlkarte für Geflüchtete. Das Thema als Cover-Story, die Sparkassen, die eine eigene KI-Strategie verfolgen. Die Digitalisierung von Schließfächern, auch was ganz anderes mitgebracht. Fintech-Funding und vieles mehr. Habe ich was vergessen? Wenn nicht, können wir es gleich aufarbeiten.
Ja, genau. Darum soll es heute gehen, genau. Das heißt, wir fangen jetzt an mit den Digital Banking News von Regionalbanken. Fangen wir mal an. LBBW hat eine Kooperation bekannt gegeben mit Bitpanda, also diesem Krypto-Startup aus Österreich. Worum geht es da? Also die Idee ist, dass zunächst die Geschäftskunden der LBBW einen Zugang bekommen zu Kryptowährungen. Also dass Geschäftskunden, das sind also Unternehmen aus dem Mittelstand, dass die eben auch in einem regulierten Umfeld, wie die LBBW als Bank das eben bieten kann, Kryptowährungen halten kann, also Zahlungen annehmen kann, das wieder ausgeben kann und so weiter. Die Technologie als auch der regulatorische Rahmen, der kommt von Bitpanda, vom LBBW kommt der Rest, den man braucht, Kunden, den ganzen Rahmen und so weiter. So, darum geht es inhaltlich. Was meinst du dazu? Braucht die Welt das?
Ich glaube, also einerseits finde ich die Entwicklung von Bitpanda sehr interessant. Die sind ja gestartet, ich glaube, nur mit dem Handel von Bitcoin, dann haben sie Fiat-Währung erweitert, dann sind sie ins Trading ganzheitlich gegangen und jetzt sind sie ja B2B-Anbieter für das Thema. Finde ich absolut, ich würde auch gar nicht so einen typischen Move sagen. Mhm. Auf der anderen Seite LBBW, ich meine, die hätten sich ja so wie die anderen Banken auch für eine Verwahrlizenz selbst anmelden können oder bewerben können. Sie haben sich dagegen entschieden. Finde ich auch einen smarten Move, deswegen. Also von beiden Seiten eigentlich ein smarter Move, das zusammenzumachen, hat bestimmt Signalwirkung. Bitpanda arbeitet auch mit N26 zusammen. Von daher, ich finde, wir kennen unsere eigene Meinung zum Thema Krypto. Ich weiß nicht, ob es hier Krypto-Fans gibt, aber Klaas und ich sind nicht die größten Krypto-Fans, muss man an der Stelle sagen. Entsprechend aber keine eigene Verwahrlizenz zu holen, sondern sich da einem Dritten zu bedienen. Ich meine, das ist ja das Solaris-Modell, nur halt entsprechend für das Thema Kryptowerte.
Ja, also genau, das ist ja irgendwie, wir sind ja eher die Krypto-Skeptiker. Insofern wäre meine Einschätzung, dass Kryptowährungen bei den Geschäftskunden eher ein Nischen-Use-Case sind. Es ist, glaube ich, gut, dass man den bedienen kann als Bank, dass man da nicht gleich die ganze Technologie aufbaut. Total verständlich. Wollen wir mal gucken, wie das Rennen ausgeht, irgendwie, ob Kryptos die Welt übernehmen oder nicht. Ich glaube, die LBBW hält sich damit alle Chancen offen.
Hast du denn von der Stage etwas Interessantes mitgenommen?
Ja, ich hab mitgenommen, vor allen Dingen die Aussicht auf die nächsten Jahre, nämlich dass zum einen wir in Europa eine relativ fortgeschrittene Regulierung haben, was Kryptos angeht. Das heißt, hier in Europa weiß man schon, was man darf, was man nicht darf, auch als regulierte Institution. Das ist noch anders als in den USA, wo das noch nicht so klar ist. Das ist ein Vorteil. Und angesprochen wurde auch, und das ist mir hängen geblieben, dass eben in den USA jetzt diese Krypto-ETFs zugelassen sind. Das heißt, da gibt es jetzt zunehmend ETF-Sparpläne, die auf Kryptos abzielen. Das heißt, man hat dann relativ stetige Nachfrage von Fiat-Währungen in Kryptowährungen. Und da machen sich natürlich dann viele im Moment auch Hoffnungen darauf, dass das natürlich Auswirkungen auf den Kurs haben wird und dass damit eben auch der Kryptowinter jetzt vorbeigeht. Mhm. Also vielleicht auch ein ganz spannender Zeitpunkt, so eine Kooperation zu starten.
Ja. Hast du uns eben als Krypto-Gegner tituliert?
Kritiker habe ich, glaube ich, gesagt.
Kritiker, okay. Ja, Kritiker würde eher sagen, ja. Nicht-Adaptoren.
Nicht-Adaptoren, ja. Also ich bin schon Kritiker, glaube ich.
Ja?
Ja.
Na, dann halten wir vielleicht noch ein paar interessante Gespräche danach. Wollen wir weitergehen?
Ja, wir gehen weiter, bitte.
Monkey, wer unseren Podcast nicht hört, wir haben es so ein bisschen mit Namen. Monkey fand ich auch mit Doppel-E, nicht Y. Eine interessante Namensauswahl. Ist ein Fintech aus Innsbruck und macht Save Now, Buy Later. Also früher gab es Buy Now, Pay Later und Hashtag Klarna Schulden. Vielleicht erinnern wir uns daran. Und Monkey macht genau das Gegenteil. Das heißt, man kann auf ein bestimmtes Ziel ansparen in einer eigenen App. Man kann das auch zusammen mit anderen gemeinsam machen. Das Geld wandert dann in eine Wallet, die bei MangoPay, auf was für Namen man immer kommt, landet. Und es gibt einen elektronischen Finanzcoach, der dann auch einen ab und zu mal erinnert daran, dass man sparen soll und motiviert, wie so ein Trainer. Hat mich ein bisschen an Fabit erinnert. Grüße gehen raus an Susanne. Und das Ganze, genau, in der eigenen App. Die haben jetzt eine Millionenrunde eingesammelt und die folgende Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank ist nämlich auch investiert, mal wieder. Warum mal wieder? In unserer letzten Podcast-Folge hatten wir von genau dieser Volksbank berichtet, dass sie Fobapay, einen PSP, gelauncht haben selbst. Eine sehr umtriebige und auch in der Bankenbranche, würde ich sagen, bekannte Bank. Und was wird versprochen, Kundin? Von der Volksbank ein verzinstes Sparkonto. Und auf der anderen Seite vertreiben natürlich die Volks- und Raiffeisenbanken diese Lösung. Was denkst du dazu? Einerseits zu der Lösung und andererseits zu der Kooperation.
Also die Lösung finde ich grundsätzlich gut, weil ich Buy Now, Pay Later eben auch ein bisschen kritisch sehe, weil ich glaube, dass es viele Menschen mit nicht ausreichender vielleicht Financial Literacy oder finanzieller Disziplin dazu verleiten kann, in Konsumschulden zu rutschen, die nicht wirklich nötig sind. Weil wir reden ja bei Buy Now, Pay Later über Konsumprodukte, die ein bisschen teurer sind. Ich finde das total gesund, lieber auf das Fahrrad zu sparen, als erstes Fahrrad zu kaufen, um das dann abzubezahlen. Insofern finde ich das aus edukativen Gründen genau richtig, das Produkt. Ich glaube, Monkey hat auch so ein Element da drin von so einem Konsumclub. Also, dass man dann, wenn man das Geld schon da hat und ein bestimmtes Produkt möchte, dass man das dann auch ein bisschen günstiger bekommt, weil da vielleicht ein Affiliate-Marketing hintersteht. Das weiß ich nicht ganz so genau. Auch das halte ich für clever, solange man da keine Zweckbindung hat.
Guter Punkt, weil das hatte ich vergessen. Und zwar hat Monkey auch, wenn man auf ein bestimmtes Sparziel gespart hat und dann bei einer bestimmten Partnerhandelsunternehmen einkauft, kriegt man Cashback. Nämlich nicht vergünstigt, sondern Cashback. Das mit dem Vergünstigten, das war Oaks. Die haben genau das Gleiche gemacht. Die sind aber, glaube ich, Ende letzten Jahres hatten sie zugemacht. Und ich muss sagen, ich finde den Aspekt zwischen Sparen und Geld ausgeben, dadurch irgendwie eine Vergünstigung bekommen, immer ein bisschen schwierig. Also ich spare eigentlich, aber um dann wiederum zu konsumieren, um dann wieder zu sparen. Ich finde es immer ein bisschen schwierig. Ich finde es natürlich auch einen smarten Move, also grundsätzlich, dass die Volksbank so umtriebig ist in dem Bereich, toll. Ich verstehe noch nicht ganz, warum es eine neue App dazu bedarf oder man nicht viel eher in der VR-App diese Sparziele auf Unterkonten zum Beispiel integrieren kann. Natürlich, weil sie das Ganze entwickeln müssten, aber
vielleicht ist
smarter.
Vielleicht ist das ja auch eine Ausbaustufe.
Ja,
also,
kann gut sein.
Ich spare tatsächlich auch so. Also ich habe dann irgendwie ein Unterkonto und dann habe ich den entsprechenden Emoji dafür, damit ich weiß, wofür ich da eigentlich Geld hinlege. Aber das kann ja noch kommen. So, also da sich, glaube ich, frühzeitig einen Zugang zu einer Technologie zu verschaffen, kann ich gut nachvollziehen.
Ja. Wollen wir weitergehen?
Ja.
Bezahlkarte hatten wir vor 2-3 Folgen.
Genau, die Bezahlkarte für Geflüchtete hatten wir vor 2-3 Folgen. Gibt ein kleines Update. Es gab also eine Ausschreibung und beworben haben sich die Fintech-Startups, die das sozusagen auch machen, die wir auch schon kennen, die wir schon besprochen haben. Und mit dabei war im Rennen auch die S-Payment, also die S-Payment, genau, die Organisation aus der Sparkassen-Finanzgruppe, um eben diese Karten herauszugeben.
Soll ich mal kurz übernehmen?
Entschuldigung.
Schneiden wir raus.
Ich glaube, wir wollten ungeschnitten veröffentlichen dieses Mal.
Ach so.
Das ist ja live. Also, die Sparkassen haben mitgeboten bei dieser Ausschreibung und sind in der ersten Runde rausgeflogen. Das hat für so ein bisschen Häme in der Szene gesorgt, gerüchteweise, weil sie bei der Frage, haben sie schon mal Bezahlkarten für öffentliche Institutionen herausgegeben, ein Nein ankreuzen mussten. Das war vielleicht der ausschlaggebende Punkt.
Es gab zumindest Punktabzüge. In der Note. Aber auch nicht nur die Sparkassen, sondern auch die Solaris Bank ist tatsächlich aus dem Wettbewerb geflogen und auch Barzahlen. Was mich sehr wundert, weil Barzahlen ja durchaus schon Lösungen angeboten hat für die Auszahlung nicht für Geflüchtete, sondern für Sozialleistungen. Also aber das entsprechend weiß ich nicht. Warum?
Da ist auch eine andere Technologie gewesen bei Barzahlen, ne?
Ja, aber zumindest haben Sie Erfahrung mit der Auszahlung
von solchen
Konten. Warum ist das denn so interessant für die Sparkassen?
Warum ist das für die Sparkassen interessant? Das ist, glaube ich, eine gute Frage. Ich glaube, der Markt ist gar nicht so groß. Ich habe irgendwo mal gelesen, es geht da um so 300.000 Karten im Jahr.
Aber zweistelliger Millionenbetrag dennoch in Provisionserlösen geschätzt.
Ja. Für die größte Bankengruppe des Landes ist jetzt auch nicht so, muss man auch nicht unbedingt hinterher rennen.
Ja.
Ich glaube, das hat eher so Prestigegründe. Weil die Sparkassen ja aufgrund von ihrer Unternehmens-DNA sich selber gehören, für die Gesellschaft da sind, da einen Beitrag leisten wollen. Und ich glaube, in diese Story passt es sehr gut hinein, wenn eine Sparkasse diese Karten herausgibt und nicht eine kommerzielle andere Organisation. Ich glaube, das hätte in die Story gut reingepasst. Ich würde jetzt auch fast denken, technisch hätten sie es hinbekommen, auch wenn sie es noch nie gemacht haben. Auch wenn es natürlich ein komplexeres Produkt ist, als was man aus dem Konsumentengeschäft kennt.
Ja. Interessanterweise vielleicht sogar mit der Pluscard, die das Processing machen. Ja,
ja.
Letztendlich. Und ich weiß, vielleicht für alle, die den Podcast nicht regelmäßig hören, wir können jetzt nicht davon ausgehen, ging es ja vor allem auch um die Thematik, dass man für Geflüchtete, wenn es dann eine Zahlungsweise gibt, dass die natürlich eingeschränkt ist von der Nutzung her, wofür sie genutzt werden soll. Man dort entsprechend die Beschränkungen macht, kein Gambling, kein... Ich weiß gar nicht, auf was man es noch alles beschränkt hatte. Nach Postleitzahl, glaube ich, auch, damit man sich nicht so weit bewegen kann. Und das ist vielleicht auch ein interessanter Use Case, den man dann aufbaut.
Ja, mag sein.
Wollen wir weitergehen?
Ja, bitte.
Als ich zu dir meinte, ich übernehme die nächste News, dachtest du ehrlich, dass ich ein Gamer bin. Haben wir Gamer hier in der kleinen... Nee, keine Gamer?
Nee, keiner da. Okay.
Vielleicht, gut, aber vielleicht schaffen wir es auch so. Im Gaming kann man sich in einem Spiel nämlich ganz vieles kaufen. Man kann sich Waffen kaufen, man kann sich Skins kaufen, also unterschiedliche Aussehenstypen, Leben, mehr Power, also ganz viele Ausrüstung. Und das kostet aber nicht Euros, sondern die werden dann gezahlt in Coins, in Diamanten, in Gold, in was auch immer man sich ausdenken kann. Das machen die Spielehersteller. Und die Sparkassen haben das zum Anlass genommen und einen In-Gaming-Rechner herausgebracht. Dieser ermöglicht es den Spielern der 30 größten Online-Spiele, die Beträge jeweils der Coins, der Diamanten, der, weiß ich nicht, Palmen, was auch immer man da bezahlt, in tatsächlichen Euros umzurechnen. Das Ganze gibt es in der Sparkassen-App, indem man auch einfach wirklich nur auf dem Bildschirm zeigt und ein Foto macht, wird der Betrag umgerechnet in Euro. Und das Ganze gibt es auch für die richtigen Gamer als Browser-Erweiterung. Und was ich interessant fand auch, also was heißt interessant, aber absolut sinnhaft, ist, dass es zielgruppengerecht natürlich über die ganzen Plattformen, auf denen vielleicht auch wir nicht mehr unterwegs sind. Twitch, bist du da? TikTok?
Nein.
Ich auch. Hatte ich mal, aber auch nicht mehr. Über entsprechende auch Gamer-Influencer vertrieben wurde. Also genau, wie man es eigentlich macht. Und ich finde es mal eine schöne Ergänzung. Ist natürlich vor allem für Eltern gedacht, die ihre Kinder kontrollieren wollen, wie viel sie ausgeben. Wie sieht es bei dir aus? Bist du ein Gamer?
Nein, ich bin kein Gamer irgendwie. Meine Kinder sind 3 und 7, irgendwie die sind bei YouTube Kids irgendwie zeitlich limitiert, da wird nicht gespielt. Also wir sind als Eltern dann noch ein paar Jahre davor. Also ich fand diese Nachricht total gut, als ich die gelesen habe. Habe ich gar nicht mit gerechnet, habe ich vorher auch nichts von gehört. Ich wusste, dass die Sparkassenfinanzgruppe da im Sinne von Marketing was tut in der Gaming-Szene. Und um eben auch irgendwie die Generation Z da irgendwie zu erreichen, die da natürlich viel unterwegs ist. Und ich finde diesen Rechner aber total smart, weil er die Szene erreicht, weil er im Sinne von Finanzedukation halt auch einen wirklichen Mehrwert bietet. Denn natürlich startet man bei so einem Spiel mit irgendwelchen paar freien Coins, aber irgendwann, wenn man danach kauft, dann hat das natürlich auch echt monetären Wert. Und da so ein bisschen Transparenz zu schaffen, mit was für Werten man da eigentlich umgeht, am Ende natürlich konsumiert. Das ist ja schon was. Also in der Gaming-Branche kommt das Geld dann an und wir wissen, dass die gut im Geschäft ist. Also da geht es echt um richtig, richtig große Summen. Deswegen finde ich das richtig, dass Menschen auch besser in die Lage versetzt werden, zu verstehen, was sie da eigentlich finanziell gerade tun.
Ja. Transparenz als Grundlage für finanzielle Kontrolle. Vor allem auch für junge Menschen, die sich da, die da sehr viel Geld dahinter lassen. Sehr schön. So, jetzt kommen wir zu der Cover-Story.
Ja.
Haben wir einen Knüller mitgebracht. Klaas, bitte.
Ja, wir kommen zum Thema KI und Sparkassen, weil wir in diesem Monat die Nachricht hatten, dass die Sparkassen eine eigene KI-Strategie angekündigt haben. Und zwar haben sie, weiß ich nicht, 200, 300 von diesen...
Mehrere hundert.
Ja, sind jedenfalls ein paar. NVIDIA-Chips bestellt, die man braucht, um seine eigene KI zu betreiben.
Also und ein NVIDIA-Chip kostet 30.000 Euro.
Genau, der kostet gerade 30.000, weil die Nachfrage gerade enorm ist. Weil alle diese Dinger brauchen und das ist natürlich mal ein Investment. Das ist Investment in Hardware, aber da gehört eben auch die Entscheidung zu, wie man mit der Software umgeht, nämlich dass die FI, also der Finanzdienstleister der Gruppe der Sparkassen, gesagt hat, wir entwickeln unsere eigene Lösung auf Basis von Open-Source-Modellen von Meta und ich glaube diesem Startup aus Frankreich. Mistral wahrscheinlich auf Französisch. Weiß ich nicht, kann ich aussprechen. Also das ist es, irgendwie Hardware selber im Keller und Software selber entwickeln. Das ist eine Entscheidung, die so ein bisschen für Überraschung gesorgt hat, weil das dieser Tage eben auch noch nicht üblich ist, dass man sich wirklich so viel Hardware selber hinstellt. Sondern das kann man natürlich auch in der Cloud machen, bei Amazon oder bei Google oder sonst wem. Und man kann natürlich auch auf den großen LLMs von ChatGPT und OpenAI bauen oder das selber machen. Das ist also die Nachricht.
Warum machen die Sparkassen das?
Kann ich auch nur mutmaßen, dazu wurde noch nichts gesagt. Ich finde es clever. Ich finde es clever zum einen, weil man... ich glaube, bei der Hardware, ob man die nun kauft oder ob man zu einem Cloud-Dienstleister geht, der dann am Ende die gleichen Chips zu dem gleichen Preis einkaufen muss, gar nicht viel mehr bezahlt oder sparen kann. Ich glaube, das ist relativ kostenneutral, das selber zu machen oder nicht. Und dann geht es um die Frage der Unabhängigkeit bei der Softwarelösung. Weil ich glaube, dass es beim Thema KI in Zukunft sehr viel darum gehen wird, dass man die Entscheidung, die in der KI trifft, irgendwie zunehmend eben auch nachvollziehbar haben muss. Also wir sprechen über das Thema Explainable AI. Mhm. Das wird regulatorisch kommen. Das ist natürlich eine Ausbaustufe. Wir reden am Anfang über so ChatGPT, wie wir beide das nutzen in unserem alltäglichen Workflow, dass man das erstmal in die Fläche bekommt zu allen Mitarbeitern, dass sie das auch rechtssicher nutzen können. Aber in den Ausbaustufen wird man sicherlich dann auch die eine oder andere Entscheidung über eine KI zuerst assistieren und dann vielleicht auch später automatisieren. Und wenn man das dann nicht belegen kann, wie eine KI da entschieden hat, dann kann man sie auch nicht nutzen. Also ich glaube, das ist eine Investition in die Zukunft.
Ja, also ich kann jetzt nicht beantworten, was sich mehr rentiert. Dafür bin ich in dem ganzen Thema noch nicht so tief drin. Ich würde die Entscheidung erstmal als mutig und innovativ irgendwie betiteln, weil das ist ja auch ein Schritt nach vorn. Dann habe ich mir so ein bisschen, drüber nachgedacht, wie viel die Sparkassen eigentlich da investieren. Und wenn es jetzt 300 Chips sind, da 30.000 ist erstmal für die Chips allein irgendwie 10 Millionen, ja, grob geschätzt. Ja. Dann das Ganze drumherum. Dann habe ich gesagt, ist das viel Geld? Also selbst wenn es irgendwie 50 Millionen, ist das jetzt viel Geld oder nicht? Ja? Hm. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was die Sparkassen in EPI reinstecken, in die European Payment Initiative. Und das sind ungefähr 140 Millionen. Mhm. Das heißt, im Vergleich, wenn man es zumindest vergleichen würde, würde ich sagen, sind sie vielleicht mit der KI vom Invest und Payout her besser dran als vielleicht bei EPI.
Ja.
Ohne was sagen zu wollen. Gegen EPI, aber ja.
Ja.
Das heißt, die also und eine Sache, die ich noch zu deiner Erläuterung ergänzen wollen würde, ist, die Sparkassen sagen natürlich, das ist die Antwort auf den Fachkräftemangel. Ob es letztendlich wirklich die Antwort darauf ist, die spielen ja auch gegen die Zeit entsprechend, weil ich weiß nicht, was das Durchschnittsalter in der Sparkassengruppe ist. Mhm. Stand irgendwann mal bei Finanzszene, aber sehr alt.
Ja.
Die gehen jetzt alle in Rente und sie müssen schnell Lösungen schaffen, die entsprechend diese Transformation mit begleiten. Wir können nicht sagen tragen, aber mit begleiten.
Ja. Das ist sicherlich ein Baustein der Lösung. Ja, ganz bestimmt.
Werden andere Banken nachziehen?
Das muss man, glaube ich, erstmal können. So, jetzt sind irgendwie 9 Millionen irgendwie für ein paar Chips. Das ist wahrscheinlich nicht der Punkt, aber man muss das, glaube ich, auch können, weil man so eine Open-Source-Lösung, irgendwie, die kauft man halt nicht ein und sagt, so hätten wir es gerne, sondern da baut man selber dran rum. Also da muss man auch entsprechende Entwickler drauf bringen. Die muss man selber erstmal ja irgendwie fit machen, so irgendwie mit Thema KI. Da hat in dieser Branche keiner groß drauf rumentwickelt, jedenfalls nicht in der Breite. Damit fängt es wahrscheinlich an, mit den Entwicklern bei der FI, um dann tatsächlich irgendwie sämtliches Personal in der Gruppe zu enablen. Und ich glaube, ähnliche Prozesse, auch wenn die Entscheidung getroffen wird, dass man dann eine Lösung einkauft und sie nicht selber macht, aber ähnliche Prozesse werden wir, glaube ich, in der ganzen Branche sehen.
Ja, mit Sicherheit.
Da bin ich von überzeugt.
Wollen wir weitergehen?
Ja, bitte.
Die Digital Banking News für Regionalbanken, also eigentlich was nichts mit Regionalbanken zu tun hat, aber vielleicht interessant sind. Und mal ein anderes, eigentlich ein analoges Thema, aber analog und digital zusammengebracht.
Ja, uns hat die Nachricht erreicht, dass Acerto Schließfächer, also physische Schließfächer, an einem Standort aufmacht. In Düsseldorf ist, glaube ich, der nächste Standort. Also quasi, wie wir das nur aus den Bankschließfächern von unseren Banken kennen, werden da tatsächlich nur Schließfächer aufgemacht. Da kannst du also hingehen, deine Uhr, deine Erbstücke, was auch immer halt, was man so in einem Bankschließfach hat, weiß ich nicht, Festplatten mit Fotos oder was auch immer die Leute da rein tun, sicher zu verwahren. Und was ich spannend finde, ist, dass das so der Gegentrend ist. Wir reden ja über viel weniger Filialen, die geschlossen werden. Damit werden natürlich auch die Bankschließfächer im Keller geschlossen. So, das werden immer weniger. Aber die Menschen wollen offenbar auch in einer digitalen Zeit noch physische Dinge sicher verwahrt wissen. Und dazu gibt es eine Lösung. Und die von Acerto ist natürlich physisch. Also ich habe jetzt gerade gelesen, die haben 120 Tonnen Stahl verbaut für diese Lösung in Düsseldorf, damit da keiner irgendwie durch die Wand fährt mit einem Käfer oder so. Also
gab es da nicht einen Fall, wo irgendwie vor ein, zwei Jahren auch gegraben wurde unendlich?
Na, das war ein Fall bei uns im Hamburger Speckgürtel. Da hat jemand die Wohnung über einer Bankfiliale angemietet und hat dann am Wochenende ein großes Loch in den Boden irgendwie reingemacht. Damit war man ein Stockwerk tiefer im Tresorraum. Und dann hat man das ausgeräumt und ja.
Das kann jetzt nicht passieren.
Das kann jetzt nicht mehr passieren mit 120 Tonnen Stahl. Das ist natürlich, und das ist digital. Das ist digital gesichert. Du hast natürlich überall Sensoren und das ist insoweit digital, dass du in so ein Bankschließfach, da kannst du rein zu den Banköffnungszeiten und musst dich begleiten lassen. Das ist insofern digital, dass du da als Nutzerin, als Nutzer gehst du da hin, identifizierst dich über einen Chip, über einen PIN, über einen Fingerabdruck und über Schlüssel, also drei oder vier Faktoren. Und dann bringen dir Roboter deine Schachtel aus dem Tresorraum in eine besondere Kabine. Ich weiß gar nicht, wie der Begriff da lautet. Also du kannst dann da irgendwie ungesehen irgendwie dann da irgendwie dann in deiner Schachtel rumwühlen. Also ein total analoges Produkt, hochgradig digitalisiert, finde ich total spannend.
Das heißt aber, das ganze Sicherheitskonzept muss so gut sein. Also da dürfen es mal, ich meine, das ist ja prädestiniert dafür, gehackt zu werden, oder? wenn du das System hackst und alle Türen sich öffnen.
Ja, klar.
So,
aber
das heißt aber auch, das Vertrauen der Kunden, die das da rein sind die Menschen so weit, dass sie so einer Lösung vertrauen? Also ich würde es machen. Ich wüsste jetzt noch nicht, was ich reinlegen würde, aber ich würde es auf jeden Fall machen.
Ich glaube ja. Also ich glaube, die sind relativ gut im Geschäft, diese Dienstleister mit den digitalen Lösungen. Du hast ja nach wie vor einen Schlüssel, irgendwie, du hast eine PIN-Karte, also du hast etwas, was du besitzt, du hast etwas, was du weißt, irgendwie, du hast etwas, was du bist, das ist dieser Iris- oder Fingerabdruck-Scan. Also ich glaube, da werden alle dann auch abgeholt. Ja. Und es ist versichert bis 30.000 Euro oder so irgendwie pro Fach. Ja,
ja, sehr interessant. Also ist ein bisschen zu weit weg für mich, aber vielleicht bauen sie
es. Ich habe auch nichts, was ich da reinschließen würde, aber so ein bisschen der Gegentrend.
Vielleicht die Leute hier, ja. Sehr schön. Machen wir weiter.
Ja.
Ich bin, da habe ich auch kein Problem zuzugeben, Consorsbank-Kundin. Und
ist das schlimm?
Ich weiß es nicht. Ich bin auf einer Banking-Messe, vielleicht werde ich gejudged, für wo ich mein Konto... Aber genau, Consorsbank-Kundin. Und dieser ist nicht die beste App, das muss ich aber auch sagen. Also die können sich schon ein bisschen was abschauen von anderen. Aber vielleicht kommt es nämlich, ich habe nämlich eine E-Mail bekommen zur Consorsbank-Kundenstimme und eine Einladung für ein Portal, wo ich als Consorsbank-Kundin meine eigene Stimme oder mich bereit erkläre für unterschiedliche Interviews. Und das war nicht sehr endkundenzentriert. Natürlich machen jegliche Banken Endkundenbefragungen, Interviews, Marktforschung ziehen sie heran, User-Tests etc. in irgendwelchen Fokusgruppen. Aber wirklich diese Plattform zu machen, die alle Kunden einzuladen. Es gibt auch irgendwie, man kann Punkte sammeln und dann kann man damit irgendwelche, weiß ich nicht, Gutscheine gewinnen. Fand ich sehr interessant, habe ich natürlich aus Interesse sofort gemacht. Und die erste Befragung, die ich bekommen habe, war sehr klassisch demografische Daten und dann aber auch natürlich zum Thema Anlage, weil die Consorsbank natürlich auch im Wertpapierhandel sehr gut verankert ist. Mhm. Und ich finde, das können einfach sich mehr Banken abgucken, direkt die Kunden sich zu schnappen, so ein Portal zu etablieren und dort einfach nach freiwilliger Basis Fragen einzustellen, wenn man das möchte. Fand ich eine sehr gute Idee. Ich dachte, ich bringe es mit. Sparkassen machen das in gewisser Weise auch, das weiß ich. Ja. Volksbanken kann ich gerade nicht beurteilen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du schon mal von deiner Bank gefragt wurdest.
Ich glaube, mehr als ein Standardfragebogen, irgendwie so ein Net Promoter Score Fragebogen, ehrlich gesagt nicht, nein.
Ja.
Ich war mal bei einer Bank, die hatte, das war eine Geschäftsbank, die hatte ein Trello-Board, ein offenes Trello-Board, wo man sozusagen die nächsten Features hochvoten konnte, was einem wichtig
ist.
Das fand ich auch sehr
spannend. Das ist super, das ist auch super. Ah, ich wurde auch tatsächlich noch gefragt, wo ich andere Bankverbindungen habe. Und interessant als die Challenger, als Challenger-Banken oder einfach von den Challenger-Banken war N26 mit dabei und Revolut.
Ja.
Revolut stand schon mit auf der Liste, also wird beobachtet von der Consorsbank zumindest.
Ah, wissen wir das auch. Ja.
So, und beim Thema N26 und Revolut, Fintech-Markt?
Genau, Fintech-Markt. Wir haben uns die Frage gestellt, ob sich der Fintech-Funding-Markt erholt, also der Finanzierungsmarkt für Fintechs. Da gab es noch ein paar Zahlen, die hatte Peter Barkow recherchiert in diesen Tagen und hat gesagt, irgendwie da sind eine ganze Menge Deals abgeschlossen worden im ersten Quartal diesen Jahres. Und jetzt ist so die Frage, ist das die Bodenbildung? Geht es jetzt schon wieder hoch? Ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh, das zu sagen. Aber wie schätzt du das denn ein? Geht's weiter?
Also irgendwann müssen die VCs auch ihr Geld ausgeben. Die Frage, also in dem Zyklus, in dem sie sich befinden, hatten sie ja 2 Jahre Pause.
Ja.
Also nicht komplett Pause. Wenn ich mir die Zahlen angucke, dann steigen ja die größeren Runden an. Warum? Man muss halt die schon am Markt sind, weiter beatmen, entsprechend. Das ist zumindest meine Hypothese.
Ja.
Die kleineren Runden nehmen dafür ein bisschen ab, aber irgendwann müssen die VCs das Ganze auch, also ihr Geld wieder ausgeben. Wenn ich mir so die Top 10 Deals im ersten Quartal angucke, haben wir Monzo mit dabei, die ja schon lange am Markt sind. Dann Finn, kannte ich tatsächlich nicht, mit Doppel-N. Die machen eine Leasing-Plattform für Autos oder Finanzierung für Leasing, also Leasing.
Leasing für Autos, ja, da kannst du Autos leihen, also leasen oder Dauermieten. Ja.
Ist es nur das Leasing oder machen sie auch die Abfertigung, weißt du das?
Ja, auch die Abfertigung. Ach so, also kannst du auf die Seite gehen und sagen, ich hätte jetzt gerne das Auto und dann kaufst du das nicht, du leasest es auch nicht, du mietest das. Das kostet dann ein bisschen mehr, weil du nicht diese Mietsonderzahlung hast. Und dann hast du den Vorteil, dass du das irgendwie auch tauschen kannst. Wenn du sagst, mir zu klein oder zu groß, dann tauschst du das einfach.
Okay. Und dann haben wir an dritter Stelle die Solaris Bank mit knappen 100 Millionen, die ja nur auch kein neues, also kein frisches Unternehmen sind. Das heißt, erholt es sich, also es muss sich zwangsläufig, was heißt zwangsläufig, irgendwann muss es sich erholen im Sinne von, die VCs müssen auch ihr Geld loswerden. Wir können dann drüber sprechen, wie die neuen Fonds sind, ob die neuen Fonds geraced werden oder ob insgesamt Fonds zurückbleiben. Aber die großen Runden werden auf jeden Fall geraced und die ganz neuen Ideen, die werden ja eh immer über Angels finanziert. Ob der Fintech-Markt sich erholt, werden wir mal sehen. Die Frage wäre, was die Bereiche sind, die jetzt zukünftig interessant sind. Also ist es B2B-Services, ist es KMU-Fokus?
Ja.
Ich weiß nicht, was ist deine Hypothese?
Ich weiß, also was da kommen wird, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich viel mit AI, mit diesen Hype-Themen. Also AI und Nachhaltigkeit sind ja so die Themen dieser Tage nach wie vor. Also Nachhaltigkeit nach wie vor, AI immer noch irgendwie auf dem höchsten Niveau, würde ich sagen. Ich hätte jetzt auch gedacht, irgendwie die Leitzinssenkung im Sommer wird ja quasi von der ganzen Finanzbranche irgendwie erwartet, irgendwie, dass man die auch langsam schon mal einpreist. Also dass es irgendwie, dass das Rennen auch wieder losgeht, dass das Geld wieder günstiger wird, dass die VCs ihr Geld auch wieder ausgeben müssen, dass da wieder mehr passiert. Ich finde, die Zahlen sind am Ende auch nicht besonders verlässlich. Irgendwie. Also wir reden hier viel über anekdotische Evidenz und Anzahl von Deals und so. Weil ich glaube, dass in den schlechten Zeiten, den wir hatten, einfach auch ganz viele Downrounds stattgefunden haben, die man lieber nicht öffentlich kommuniziert. Das mag kein Investor, das mag kein Gründer, das mag niemand richtig. Und dann hat man dann noch so verschiedene Vesikel dazwischen mit Wandeldarlehen und so weiter, die Bewertung nicht angreifen. Und ich glaube, dass die Zahlen einfach in der Vergangenheit, also dass du gar keine vernünftige Grundlage hast für Zahlen, aber vielleicht widerspricht uns Peter Barko da ja auch, erklärt uns das im nächsten Podcast.
Wir können ihn ja mal in einen Podcast vielleicht einladen. Sehr schön. Und passend dazu und abschließend auch haben wir die News mitgebracht, dass Finmit, wir hatten mal über die Namen mit Finn, ob die langsam ausgehen, gesprochen.
Ja.
Finmit hat 35 Millionen Euro eingesammelt und Finmit wurde 2021 gegründet und es hat einen Augenblick gedauert, bis ich wirklich verstanden habe, was die machen. Die machen nämlich Lending as a Service und sie nehmen Marktplätze bzw. Softwareplattformen und bieten dort Finanzierungen für KMUs an. KMU ist ja nach wie vor ein Markt, der eine große Finanzierungslücke aufweist. Es ist sehr unflexibel, die Finanzierungslösungen, die meistens von klassischen Banken angeboten werden. Und Finmit hat gesagt, wenn wir zum Beispiel Restaurants haben und die ohnehin auf Lieferdiensten wie zum Beispiel Lieferando oder Volt angemeldet sind, warum können wir denen nicht über Volt oder Lieferando Finanzierung für ihre neuen Pizzaöfen oder Eismaschinen oder weiß ich nicht was anbieten? Und genau das tun sie. Das heißt, sie stöpseln sich an bestehenden Marktplätzen oder Softwareplattformen an. Das ist kostenlos und sie profitieren natürlich dann von der Finanzierungsvermittlung. Und zusätzlich bieten sie auch B2B-Payments an. Das heißt, wenn zwei unterschiedliche Unternehmen in irgendein Handelsgeschäft eingehen möchten, dann finanzieren sie das Ganze auch. Die einzige Sache, die ich nicht gefunden habe, ist, über welche Bank sie das machen. Habe ich einfach nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob...
Weiß ich auch nicht.
Also, weil die werden ja nicht selbst dafür eine Lizenz haben.
Na, wenn sie, vergeben sie die selber oder makeln sie nur die Kredite?
Das konnte ich nicht rausfinden.
Ja, okay.
Meine Investigativarbeit war nicht gut genug, diese Tatsache rauszufinden. Ja. Das würde ich noch gern wissen. Auf jeden Fall haben sie 35 Millionen Euro eingesammelt. Erst dachte ich, ist das sinnvoll? Und je mehr ich drüber nachgedacht habe, desto interessanter fand ich das und auch absolut werthaltig für die KMUs. Was denkst du dazu?
Wenn du da aus einer Perspektive von der Regionalbank drauf guckst, dann haben die natürlich, weil sie an einer ganz anderen Stelle in diesen Prozess einsteigen, nochmal ganz andere Daten. Also die wissen mehr über ihre Kunden als irgendwie die Bilanz von vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, die man als Bank so üblicherweise hat, um so eine Kreditentscheidung zu treffen. Und deswegen finde ich solche Ansätze immer hochspannend, wenn man da reingeht, aus einer anderen Perspektive, weil man vielleicht dann über den Zugang zu Daten die besseren Kreditentscheidungen treffen kann. Und da kann man ja dann vielleicht auch irgendwie, wenn man da schon was mit Payments macht, irgendwie auch sagen, okay, und irgendwie 10% von deinem Umsatz führst du jetzt immer in den Kredit ab. So, da gab's schon mal so ein paar Lösungen in der Vergangenheit.
Ja.
Wo man gesagt hat, so vom Payment Terminal werden irgendwie 10% des Umsatzes in die Kreditrückführung gesteckt. Damit stellt man schon mal sicher, dass der Unternehmer, der Kreditnehmer das nicht in was anderes steckt, irgendwie, ja, anstatt jetzt irgendwie per Dauerauftrag oder SEPA-Mandat da eine Kreditrate einzuziehen. Also aufpassen, aus Bankensicht, würde ich sagen.
Lending as a Service finde ich super spannend. Ja, und ich gucke mal auf die Uhr. Wir sind überpünktlich, also sehr, sehr pünktlich. Klaas, das war es auch schon.
Ja.
Es ging aber schnell vorbei.
So, und waren das die Nachrichten von April? Das waren viele. Wir haben eine Auswahl präsentiert, das kann man vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen.
Ja.
Es gab noch viel, viel mehr. Es war ein nachrichtenstarker Monat. Polly, vielen Dank, dass wir das besprechen durften.
Ja, vielen Dank und vielen Dank an alle, die zugehört haben.
Ja.